Hab's überschrieben mit knapp daneben ist auch vorbei oder lass deine Wunden nicht dein Leben bestimmen. Und ich möchte euch damit hineinnehmen in eine alte Geschichte aus einem alten Buch im Alten Testament, aus dem Buch der Richter. Sie wird uns wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht fremd bleiben, aber sie ist zugleich trotzdem auch sehr aktuell, behaupte ich, und spricht in unsere Zeit heute. Und ich habe sie überschrieben wirklich mit diesem Satz, lass deine Wunden nicht dein Leben bestimmen. Und damit meine ich nicht unsere äußeren Wunden, sondern andere. Und unsere Geschichte, die beginnt auch mit einer schlimmen Wunde. Und dazu lese ich aus dem Richterbuch, Kapitel 11, die Verse 1 bis 3. Jephthah aus Gilead war ein großer Krieger. Er war aber der Sohn einer Prostituierten. Sein Vater war Gilead. Auch Gileads Frau gebar ihm Söhne. Und als diese erwachsen waren, jagten sie Jephthah fort. Du wirst nichts von unserem Erbe unseres Vaters bekommen, sagten sie, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Jephthah floh vor seinen Brüdern und ließ sich im Lande Tob nieder. Eine Gruppe zwielichtiger Männer schloss sich Jephthah an und zog mit ihm umher. Ja, das ist so das alte Drama. Eine schlimme Wunde. Das alte Drama, was sich ja damals unzählige Male wiederholt hat. Und auch bis heute, glaube ich, tiefe Wunden in Menschen schlägt. Da ist ein Mann seiner Frau untreu und zeugt ein uneheliches Kind, auch nur mit einer Prostituierten. Und obwohl in so einem Fall die Vaterschaft nicht ganz so eindeutig beantwortet werden kann, erkennt dieser Mann, er heißt Gilead, die Vaterschaft an und holt den kleinen Jephthah zu sich in seine eigentliche Familie. Auf der einen Seite ist er lobenswert, damit übernimmt er auch Verantwortung für die äußere Versorgung seines Sohnes. Aber dann werden einige aus damaliger Sicht legitime Kinder geboren und Jephthah wächst zusammen mit ihnen auf. Jetzt können wir uns fragen, was wird das wohl für eine Kindheit gewesen sein? Eine glückliche, unbeschwerte, inmitten einer harmonischen Großfamilie? Oder doch eher ein Aufwachsen mit Ausgrenzung und Diskriminierung? Du bist ja gar kein richtiger Sohn unseres Vaters. Du bist ja nur der Hurensohn. Und als die Kinder dann miteinander erwachsen geworden sind, eskaliert die Situation vollends. Jephthah wird von seinen Halbbrüdern und Vettern davongejagt. Du wirst nicht mit erben. Du bekommst nichts, denn du bist ja kein Richtiger von uns. Du bist ja nur der Bastard. Ja, also wenn das keine richtige, tiefe Wunde ist, dann frage ich mich schon, was Wunden sind, gell? Was für ein Schmerz tief eingepflanzt im Leben dieses Menschen. Und genauso lebt er auch. Er zieht sich als Outlaw von seiner Heimat zurück. Er sammelt eine Privatarmee von ähnlich verkrachten Existenzen um sich. Er etabliert sich als Warlord und terrorisiert durch Überfälle und Schutzgelderpressung die Bevölkerung. Wunden. Das Leben schlägt Wunden. Manche fügen wir uns selber zu, indem wir Fehler machen. Manche bewusst, manche unbewusst. Manche Wunden werden uns von anderen geschlagen, manchmal beabsichtigt, manchmal unbeabsichtigt. Und manche Wunden, die geschehen einfach, weil das Leben halt so ist, wie es ist. Wahrscheinlich tragen wir alle Wunden in uns, die einen schwerer, die anderen leichter. Und das ist so die Frage, ne? Was sind deine Wunden? Nein, aber eigentlich ist das ja nicht die Frage. Die Frage ist ja nicht, ob wir Wunden haben oder nicht, sondern wie gehen wir mit ihnen um? Wie dürfen sie unser Leben bestimmen? Welche Macht haben sie über uns? Und damit sind wir wieder bei Jephthah und einer zweiten Überschrift. Wunden machen etwas mit uns und Wunden können uns auch steuern. Und bei Jephthah sehen wir mehrmals, wie er von seinen Wunden gesteuert wird. Und Wunden gesteuert, Nummer 1. Nicht nur Retter, sondern auch Herrscher nicht nur Genugtuung, sondern Macht. Wer weiß, wie das Leben des Jephtha weiter verlaufen wäre, wäre nicht ein folgenreiches Ereignis eingetreten. Das Nachbarvolk der Ammoniter, kann man leicht verwechseln, rüstete zum Krieg und ausgerechnet die alte Heimat von Jephtha, das heutige Ostjordanland, östlich des Jordans, das heutige Syrien, rückt in den Fokus der Auseinandersetzung. Und schließlich wissen sich die Menschen dort nicht mehr anders zu helfen und sie schicken eine Abordnung, die 80 Kilometer nach Norden, wo Jephtha inzwischen lebt. Wahrscheinlich war auch genau die bucklige Verwandtschaft dabei, die ihn vorher weggejagt hat. Und ihre Bitte, Jephtha, bitte hilf uns. Wir brauchen jetzt dich und deine Privatarmee. Ohne deine Kampferfahrung, ohne deine Söldnertruppe können wir unsere Feinde nicht mehr besiegen. Ja, was für Balsam für die Wunde, gell? Endlich Genugtuung. Also irgendwie gönne ich das dem Jephtha, ne? Auch wenn er selber alles andere als ein unschuldiger Musterknabe war. Er hat seinerseits auch sehr viel Leid und Unrecht anderen zugefügt. Auch er hat anderen Menschen Wunden geschlagen. Aber jetzt gefällt es mir einfach, dass er Genugtuung angeboten bekommt. Aber nun lesen wir hier eine bemerkenswerte Stelle und ich lese einfach mal weiter die Verse 8 bis 11. Wir wenden uns an dich, diese Leute aus Gilead, zu Jephtha, weil wir wollen, dass du uns mit uns in den Kampf gegen die Ammoniter ziehst. Du sollst der Herrscher über das ganze Volk von Gilead werden. Da fragte Jephtha, wenn ich mit euch komme und der Herr mir den Sieg über die Ammoniter schenkt, werde ich dann wirklich euer Herrscher sein? Der Herr ist unser Zeuge, erwiderten die Ältesten von Gilead. Hiermit versprechen wir zu tun, was wir vereinbart haben. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead und das Volk machte ihn zu seinem Anführer und zum Oberbefehlshaber des Heeres. In Mizpah brachte Jephtha alle Anliegen, die ihn bewegten, vor dem Herrn. Hört sich jetzt super fromm an, aber wir müssen fragen, was passiert hier? Natürlich ist Jephtha misstrauisch und er fragt skeptisch nach, wie jetzt? Also zuerst jagt ihr mich fort und dann soll ich euch retten? Warum sollte ich mich darauf einlassen? Und das ist wirklich eine gute Frage, gell? Ja, warum sollte der Jephtha ausgerechnet genau das tun? Und auch den Leuten von Gilead ist das vollkommen klar. Ne? Aber zunächst wiederholen sie ihr Anliegen, sagen Jephtha, wir bitten dich, wir brauchen dich. Aber weil sie wissen, dass sie ihm auch etwas anbieten müssen, schieben sie ihr Angebot nach. Du sollst auch über den Krieg hinaus unser Anführer sein. Und jetzt wird etwas deutlich, was menschlich zwar voll nachvollziehbar ist, aber trotzdem so einen ersten Schatten über den Charakter und Wesen des Jephtha legt. Ihm geht es nicht zuerst um das Problem, um die Not, sondern er achtet auf die Absicherung seiner Karriere. Ja, er nutzt diese Not sogar bewusst aus. Ja, und er will für sich das Beste rausholen und so nagelt er die Leute aus Gilead förmlich darauf fest, schwört zuallererst bei Gott, dass er es wirklich ernst meint und ich euer Anführer werde. Und danach können wir über die weiteren Details reden. Ja, und was bleibt den Leuten von Gilead auch anders übrig? Jephtha bekommt, was er will. Und bevor er nur auch einen einzigen Handgriff zur Befreiung oder Rettung seines Menschen, des Volkes, das tut, da festigt er zuallererst seine Herrschaft über sie. Und damit wird er einfach zu einem Beispiel dafür, dass Wunden, dass Defizite sehr oft einfach in Übersteigerung münden. Wie viele Führungskräfte gibt es in der Wirtschaft oder auch in der Politik und bestimmt auch in der Kirche, die sich aus purer Geltungssucht einfach in ihre Positionen gehievt haben und sie eben Macht über andere aus, aber im tiefsten Innersten leiden sie an Minderwertigkeitskomplexen. oder wie viele Mitarbeiter in unseren Gemeinden gibt es, ob jetzt Haupt- oder Ehrenamtlich, spielt gar keine Rolle. Die fordern eine klare Kante in Lehr- und in Ethikfragen, sagen, nur so ist biblisch und so muss es sein und ganz klar müssen wir es so und so sehen. Aber in Wirklichkeit sind sie selbst tief verunsichert und sie fordern von anderen nur das ein, was sie selber an sich vermissen. Oder wie viele praktische Helfer gibt es, die unglaublich viel tun und arbeiten und anderen beistehen und helfen und zweifellos viel Gutes bewirken, die viel Gutes unterstützen, aber eigentlich schreien sie doch innerlich danach, beachte mich, ja, seht mich, lobt mich, gebt mir eure Aufmerksamkeit und dafür tue ich euch ganz viel Gutes. Wunden gesteuert. Aus welcher Motivation heraus tue ich das, was ich tue? Und noch etwas fällt mir hier auf, vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Ich habe gerade gesagt, das klingt alles ziemlich fromm hier. Ne? Es fällt ziemlich oft der Name Gottes. Sein Name wird im Mund geführt, er wird ausgesprochen, in seinem Namen wird gebetet, in seinem Namen wird geschworen. Aber wen haben die Leute dort, allen voran Jephtha, überhaupt gemeint mit Gott? Von wem reden die da überhaupt? Warum stelle ich diese komische Frage? Kommen wir später nochmal drauf. Aber zunächst eine dritte Überschrift. Drittens, auch verwundete Menschen können das Richtige tun. Jephtha hat jetzt sein Ziel erreicht. Er hat eine steile Karriere hingelegt vom Räuberhauptmann hin zum Gouverneur eines ganzen Landstriches von Gilead. Aber jetzt steht er auch in der Verantwortung. Jetzt muss er auch liefern. Ja? Und die Menschen, die erwarten jetzt vollkommen zu Recht, dass er etwas gegen diese ammonitische Bedrohung unternimmt. Und das tut er auch. Aber wie? Und ich lese uns die Verse 12 und 13. Danach schickte Jephtha Boten zum König von Ammon und ließ ihn fragen, was liegt zwischen uns vor, dass du hergekommen bist, um ein Land anzugreifen? Der König von Ammon antwortete Jephthas Boten, als die Israeliten aus Ägypten herkamen, haben sie mir das Land vom Arnon bis zum Jabbok und hinunter bis zum Jordan weggenommen. Gib dieses Land freiwillig zurück. Ich weiß, wie es Ihnen geht, wie es euch geht, also ich staune. Jephtha bläst nicht zum Krieg und sucht die Lösung mit Gewalt. Das wäre nämlich seine Kernkompetenz gewesen, wegen der sie ihn ja geholt haben. Sondern er setzt auf Gespräch. Er setzt auf Diplomatie. Und da sage ich, wow, Hut ab. Das ist richtig stark. Es ist gut und richtig, zuallererst mal das Gespräch zu suchen. Und eine gewaltfreie Lösung einfach zu erreichen. Und das zeigt mir, auch verwundete Menschen können das Richtige tun. Auch die tiefsten Wunden sind kein blindes Schicksal. Ja, wir sind nicht unseren Schmerzen blind ausgeliefert. Und wir sind einfach nicht festgelegt auf das, was vielleicht eine notvolle Biografie in uns angelegt hat. Ja, wie viele Menschen sagen, ach, ich bin so verletzt, ja, ich kann es nicht vergeben. Oder ich kann es diesen und jedem Menschen einfach nicht annehmen. Oder ich kann jetzt einfach diese oder jene Entscheidung nicht treffen. Jephtha zeigt uns doch, auch verwundete Menschen können gute und richtige Entscheidungen treffen und danach handeln. Und das ist für mich so eine ganz hoffnungsvolle, tröstliche Perspektive aus diesem Text, dass uns Jephtha hier an der Stelle einfach vormacht. Aber zu einer erfolgreichen Diplomatie gehören halt mindestens immer zwei Seiten. Die Ammoniter wähnen sich in der Position der Stärkeren. Ja, seit gut 20 Jahren üben sie hier schon einen gewissen Einfluss auf dieses Land im Osten des Jordans aus. Und sie pochen auf die Rückgabe dieses Landes. Ihr Israeliten, ihr habt uns das weggenommen vor 300 Jahren, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Kommt uns vielleicht etwas bekannt vor? Die Forderung klingt sehr modern, ja, und wird heute in ähnlicher Weise genauso gestellt an Israel. Ja, gebt uns unser Land zurück, das ihr Israeliten widerrechtlich besetzt habt. gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt schon Salomo im Buch des Predigers. Und Jephtha legt sich wirklich ordentlich ins Zeug, ja, er hat sich wirklich gut vorbereitet. Seine Argumente, ich lese es nicht vor, sind stichhaltig und überzeugend. Er sagt erstens, unsere Vorfahren haben euch das Land gar nicht weggenommen. Nicht von euch Ammonitern, sondern von den Amorrittern. Klingt ähnlich, sind aber andere. Das Land hat euch noch nie gehört, auf das ihr hier Anspruch erhebt. Finde ich ein gutes Argument. Zweitens, seit nunmehr 300 Jahren wohnen wir hier. Und alle eure Könige haben das bisher anerkannt. Alle. Nur ausgerechnet du kommst jetzt daher, du König von Ammon, und behauptest, du willst das Land haben. Das passt nicht. Warum stellst du das plötzlich in Frage? Und drittens, außerdem hat Gott uns dieses Land gegeben. Gut, interessiert einen Heiden, den Ammoniter nicht besonders, dieses Argument mit Gott. Aber für Israel ist es das wesentliche Argument. Ja. Aber Jephthas Diplomatie läuft ins Leere. Wie gesagt, die Ammoniter sind eigentlich schon seit gut 20 Jahren die Stärkeren in der Gegend. Sie haben die Oberhand und sie sehen sich bereits als sichere Sieger und sie wollen einfach diesen Krieg. Ja, weil sie davon überzeugt sind, wir gewinnen ihn sowieso. Ja, und dann kann selbst die geschickteste Diplomatie nichts mehr machen. Wenn eine Seite Krieg will, ist es so. Und nun tut Gott das, was er bisher mit jedem der sogenannten Richter getan hat, die uns im Richterbuch überliefert sind. Er gibt Jephtha seinen Heiligen Geist, der ihn befähigt, sein Volk zu führen und das schloss damals eben und in damaligen Verhältnissen einfach auch militärische Gewalt mit ein. Gott steht zu seinem Volk, auch wenn es dieses nicht verdient hätte, sondern weil er es erwählt, weil er ihm die Treue versprochen hat. Und jetzt kommen wir zu einer vierten Überschrift und das ist für mich die zweitschmerzhafteste. Nämlich dem Heiligen Geist vorzuschreiben, wie er zu wirken hat, mündet in der Katastrophe. In den Versen ab Vers 13 heißt es und weiter, da kam der Geist des Herrn auf Jephtha und er zog in den Kampf gegen die Ammoniter. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll mir das Erste, was mir nach meiner Heimkehr aus meinem Haus entgegenkommt, dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer darbringen. Dann fragt man sich, ach du liebe Zeit, was geht denn hier ab? Jephtha hat den Heiligen Geist bekommen, er spürt die Autorität und die Kraft Gottes. Viele andere Männer spüren das ebenfalls und schließen sich deshalb dem Jephtha an. Er stellt eine Armee auf, er bekommt von Gott quasi vorab den Sieg in die Hand gegeben. Aber das reicht dem Jephtha offensichtlich nicht. Und es bestätigt sich einmal mehr, dass die Löcher, die die Verwundungen in unsere Herzen reißen, nicht durch die Dinge, die diese Welt uns gibt, geschlossen werden können. Nicht durch Karriere, nicht durch Ansehen, auch nicht durch Anerkennung. All das hat der Jephtha doch erreicht gehabt. Das hat er doch bekommen. Und trotzdem lässt er sich von seinen alten Wunden bestimmen. Und er will mehr. Mit dem Heiligen Geist hat Jephtha doch schon die Zusicherung bekommen von Gott, dass er gewinnen wird. Aber das reicht ihm offensichtlich nicht. Plötzlich reißt diese alte Hybris wieder auf, dieses Haben-Wollen nach mehr. Und der Punkt ist, er will nicht den Sieg auf Gottes Weise, er will ihn auf seine Weise. Und um das zu gewährleisten, legt er ein folgenreiches Gelübde ab. Er verspricht Gott, den ersten Menschen, der ihm aus seiner Familie entgegenkommt, zu opfern. Der erste Mensch, der nach dem Sieg begegnet. Und damit offenbart uns Jephtha zwei Dinge. Erstens, genauso wenig wie wir trotz unserer bunten, gute und richtige Entscheidungen treffen können, genauso wenig ist der Heilige Geist dafür, die Garantie dafür, dass alles richtig und gut läuft. Und schon gar nicht, wenn ich bewusst gegen den Heiligen Geist entscheide. Jesus verspricht uns, dass er uns den Heiligen Geist gibt, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber wie viele Christen sagen sich jetzt nun, das Versprechen, das reicht mir nicht. Ich will mehr. Ja? Wenn der Heilige Geist in meinem Leben ist, dann muss doch das und das und das und das in meinem Leben eintreffen. Dann muss ich doch das und das und das und das erleben. Es muss doch ein Leben voller Vollmacht und Sieg sein. Und Niederlagen und Schwäche müssen der Vergangenheit angehören. Jetzt muss ich der Apostel Paulus zum Beispiel mit den Korinthern herumplagen, schlagen. Genau über diese Frage, die genau das gesagt haben. Ja? Leben im Geist ist Stärke, ist Prophetie, ist Zungenrede, ist Leben im Sieg über alles. Und Paulus sagt, habe ich auch mal gedacht, bis Gott mir gesagt hat, lass dir meiner Gnade genügen. Denn Gott ist in den Schwachen mächtig, zum Beispiel. Also die Korinther waren genau auf diesem Trip drauf, wie der Jephthah auch. Und auch ich denke voller Schmerz an Andreas, einen jungen Mann aus einer meiner früheren Gemeinden. Und er hat es gleich gesagt, er bestand darauf, Leben im Geist heißt, ich muss doch jetzt Wundertaten vollbringen können. Ich muss prophetisch reden können, ich muss in Zungen reden können, beten können. Und es muss so sein, denn nur so sieht echte Vollmacht durch Gottes Geist aus. Und wie viele Gespräche haben wir geführt? Stundenlang. Und ich habe gemerkt, je mehr wir reden, desto immuner wird er gegen jedes gute Argument aus der Bibel. Es prallt alles ab. Und ich habe ihm gesagt, Mensch, mach doch dem Heiligen Geist keine Vorschriften, ja, wie er in dir wirken soll. Vertraue ihm doch einfach, was er tut in deinem Leben. Ist doch gut so. Gott hat es doch versprochen. Und am Ende saß er im Krankenhaus neben der Leiche eines gemeinsamen Freundes, der tragischerweise wirklich viel zu früh sterben musste. Und er bestand vor Gott darauf, du musst ihn wieder lebendig machen, du musst, weil ich im Namen des Heiligen Geistes jetzt in Vollmacht dafür bete. Ich habe diesen jungen Mann dann 2 Tage später trotzdem beerdigen müssen. Und Andreas, er hat sich Wort und Geist angeschlossen in Nürnberg, dir genau das versprechen. Ne? Der Heilige Geist gibt dir genau die Power, die du haben willst. Inzwischen hat er Frau und Kinder verlassen, er lebt in Hurerei, ich weiß nicht, wie viele Frauen zusammen, und führt ein Leben, das nichts mehr, aber gar nichts mehr, in irgendeiner Form, irgendwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Aber mit dem Gelübde des Menschenopfers offenbart Jephthah noch ein zweites. Ich habe es gerade schon gesagt, obwohl Jephthah den Namen Gottes in seinem Mund oft führt und sogar in seinen Namen schwört, weiß er nicht wirklich, wer Gott ist. Er kennt seinen Gott nicht, sondern er verwechselt ihn mit Baal, dem Götzen der kanaanitischen Urbevölkerung, zu dem Israel immer und immer wieder abgefallen ist. Jephthah sagt, ach, ob jetzt Yahweh oder Baal, ist doch egal. Ist doch eh alles irgendwo das Gleiche da oben. Der kann nicht mehr unterscheiden. Ja? Und er denkt, dass er Yahweh, den Gott Israels, genauso zufriedenstellen muss, wie er Baal zufriedenstellen müsste, wenn er was von ihm will. Und das war so. Ja? Wer von Baal etwas wollte, der musste ein Opfer bringen, und zwar eins, das richtig wehtut. Und genauso denkt es Gott auch. So eher das gleiche Gott da oben. Ja? Und wenn Gott mir was geben will, dann muss ich davor bluten. Und so verspricht ihm, ich gebe dir das Erste, was aus meinem Hause entgegenkommt. Du kannst von mir, in anderen Worten, du kannst von mir nehmen, was du willst. Und wenn es das Wertvollste ist, was ich habe, Hauptsache, du gibst mir diesen Sieg. So denkt er über Gott. Ich muss Schmerzen haben, ich muss bluten, damit Gott mir irgendwas Gutes tut. Und dabei hat ihm Gott auch den Sieg vorher schon gegeben. Quasi. Hätte er darauf vertraut. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Genauso, denkt Jephthah, muss man es mit Yahweh, dem Gott Israels, auch tun. Er will Gott auch ein großes Opfer beweisen, dass er würdig ist, einen großen Sieg über die Ammoniter zu erringen. Und dabei verfehlt er Gottes Absicht und Wesen total. Ja, weil Gott hat sogar ausdrücklich verboten, Menschenopfer darzubringen. Und genau deswegen auch den Israeliten befohlen, ja, rottet diesen Baalskult mit stumpfem Stil aus, wegen der Menschenopfer, unter anderem. Aber das weiß Jephthah alles nicht. So weit hat sich das Volk Israel bereits von seinem Gott entfernt, dass sie nicht mehr wissen, wer er Gott ist, wie er wirklich ist. Und damit sind wir bei der letzten Überschrift, und das ist für mich die allerschmerzhafteste im ganzen Geschichte: Wo sind die Leviten? Die Katastrophe nimmt nur ihren verhängnisvollen Lauf. Ja, Jephthah erringt einen grandiosen Sieg über die Ammoniter. Ja, die 20-jährige Herrschaft über diese Gegend wird beendet. Gott hat trotz aller menschlichen Wirrungen und Verwirrungen gehandelt. Er hat den Sieg geschenkt. Nicht, weil es Israel verdient hätte, wirklich nicht, sondern weil er treu ist und es beschützt. So, und dann stelle ich mir diese furchtbare Szene vor. Die Siegesnachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wir haben gewonnen, wir sind frei. Überall feiernde, tanzende Menschen. Auch Jephthas Tochter, sein einziges Kind, ergreift ihr Tamburin und tanzt voller Freude ihren heimkehrenden Vater entgegen. Aber anstatt, dass er sie voller Freude in die Arme nimmt, wie bei Corona, ne? Nur viel schlimmer. Bleib weg. Mein Kind, ich habe es Gott versprochen, ich muss dich als Gegenleistung für meinen Sieg verbrennen. Als ich diese Stelle gelesen habe, bin ich zornig geworden. Und ich habe mich gefragt, wo waren hier eigentlich die Leviten? Ich stelle mir das so unendlich traurig vor. Ja? Beide, Vater und Tochter, sind geschockt. Die Tochter sowieso, dass ihr hört, sie wird jetzt umgebracht. Und der Vater auch, weil er jetzt merkt, was er da angerichtet hat, in seinem falschen Denken, ausgerechnet mein einziges Kind. Beide sind geschockt, aber beide, Vater und Tochter, fühlen sich an dieses Gelübde gebunden. Und wie sehr hätten sie sich wohl in diesem Augenblick danach gesehnt, wenn irgendjemand gekommen wäre und hätte ihnen diese befreiende Botschaft gebracht. Kommt, atmet auf. Gott ist doch ganz anders. Er will doch nichts wegnehmen oder verletzen. Er ist eben nicht wie Baal, der Schmerz fordert. Gott fordert doch kein Blut, damit er gnädig ist. Im Gegenteil. Er wird seins geben, damit ihr leben könnt. Gott will lieben und geben. Er will doch nur euer Vertrauen. Und ihr müsst dieses Gelübde nicht halten, weil es von Anfang an gegen Gottes Absicht und Willen war. Ihr seid frei. Feiert den Sieg. Diese Botschaft hätten sie jetzt gebraucht. Und diese Botschaft wäre möglich gewesen. Diese Botschaft hätte es gegeben, wenn nur einer da gewesen wäre, den jetzt diese Botschaft gebracht hätte. Und deshalb nochmal meine Frage: Wo waren die Leviten? Der Stamm Levi bekam als einziger keinen Grundbesitz in Israel, sondern die Leviten sollten aufgeteilt bei den anderen Stämmen leben und sie sollten mit den anderen Stämmen zusammenleben und ihnen Gottes Wort und Wesen und Willen vorleben. Es gab noch keine Bibel damals, so wie wir sie haben. Einzige Schriften wohl schon, aber Gott hat es Menschen anvertraut, sein Wesen zu vermitteln, indem sie bei den anderen Menschen leben. Gott hat die Leviten zu lebendigen Bibeln beauftragt. Paulus wird mal zu uns das Gleiche schreiben, indem er sagt, ihr seid ein Brief Christi, geschrieben für die Welt. Wo waren die jetzt, Mensch? Doch das Richterbuch erzählt uns stattdessen Beispielgeschichten davon später, wie die Leviten selbst nahezu nichts mehr über Gott wussten und durch korrupt geworden sind. Fürchterliche Geschichten. Das gesamte Richterbuch schreit aus allen Poren nach dem König, der das entfremdete Volk wieder zu Gott zurückbringt. Mehrmals fällt dieser halb verzweifelte, halb resignierte Satz, und es war kein König in Israel. Und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Mit diesem Satz hört das Richterbuch sogar auf. Wo ist der König? Wir als Gemeinde Jesu, wir wissen, wer dieser König ist. Und auch wir haben den gleichen Auftrag wie die Leviten. Auch über uns heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt. Ja, sondern die zukünftige suchen wir. Auch über uns ist gesagt, ja, wir sollen uns hier nicht mit Grundbesitz einrichten und das schönste Leben hier auf Erden herausholen. Das ist nicht unser Auftrag. Wir haben einen anderen Auftrag. Nämlich den Menschen dieser Welt zu bezeugen, Gott ist ganz anders. Und die Menschen unserer Welt, die machen es ja genauso wie die Israeliten damals. Ja? Die sagen auch, na Gott, ob jetzt der Allah oder der Buddha oder sonst, ist alles Gleiche da oben. Ja? Ist eher alles Gleiche da oben. Nein, ist er nicht. Unsere Mitmenschen basteln sich ihre Spiritualität selber zusammen. Und meistens danach, wie sie meinen, wie sie mit ihren Wunden am besten klarkommen. Aber wie viel neue Not, wie viel neues Elend laden sie sich dadurch auf? Wo sind wir mit unserem Zeugnis? Gott ist keine austauschbare Größe irgendwo da oben. Sondern in Jesus zeigt er uns sein wahres Gesicht. Und in Jesus wendet er sich dir in Liebe zu. Aber stattdessen müssen wir lesen, und ich lese die letzten Verse nochmal vor. Die Verse 35 bis 37. Als Jephtha seine Tochter erblickte, zerriss er vor Kummer seine Kleider. Meine Tochter, rief er aus, mir bricht es das Herz. Was für einen Kummer bereitest du mir? Denn ich habe dem Herrn ein Versprechen gegeben und ich kann es nicht mehr zurücknehmen. Sie antwortete, Vater, du hast dem Herrn ein Versprechen gegeben. Du musst mit mir tun, was du vereinbart hast. Denn der Herr hat dir zur Rache an deinen Feinden, den Ammonitern, verholfen. Und sie bat ihren Vater, aber erlaube mir nur eins. Lass mich noch in die Berge hinaufgehen und 2 Monate mit meinen Freundinnen weiden, denn ich werde als Jungfrau sterben. Jephthas Tochter rebelliert nicht. Sie fügt sich. Auch sie ist gefangen in dieser falschen Sicht von Gott. Das einzig Richtige, was sie von Gott weiß, ist, dass man offensichtlich seine Gelübde halten muss. Und sie bittet nur noch um 2 Monate Restlebenszeit, wo sie um ihr Leben, das noch gar nicht so richtig begonnen hat, ja, trauern und weinen kann. Lass mich weinen und trauern, dass ich nie einen Mann lieben werde, dass ich keine Kinder großziehen und auch dir keine Nachkommen bringen werde. Vater, lass mich darum trauern, dass mein Leben vorbei ist, ehe es so richtig begann. Heißt noch, dass Jephtha ihr das gestattet hat und danach vollzieht er sein Gelübde. Er meint, er diene Gott und tut genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Tragisch. Und nochmal, ja, wo waren die Leviten mit der richtigen Botschaft von Gott? Wo sind wir heute? Ja, unser Thema lautete, lass deine Wunden nicht dein Leben bestimmen. Jephtha hat es getan und hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Wie aber geht denn das? Ja? Und dazu ganz zum Schluss 3 kurze Statements aus unserem Text. Erstens, denke immer dran. Auch mit Wunden kannst du gute und richtige Entscheidungen treffen. Du bist kein wehrloses Opfer deiner Biografie. Stimmt nicht. Aber wenn uns das die moderne Psychologie hier und da einredet, ne? Du bist festgelegt, ja, und das muss man jetzt irgendwie aufarbeiten. Ja, mag sein, aber du bist nicht festgelegt. Zweitens, vertraue dem Heiligen Geist. Mach ihm keine Vorschriften, wie er in deinem Leben zu wirken hat. Auch wenn du ihn nicht zu spüren glaubst. Nein, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ein Bekenntnis ablegen kannst, Jesus ist mein Herr, dann hast du den Heiligen Geist. Du hast ihn, weil er es versprochen hat. Und er wird auch in dir wirken, so wie es zu dir passt und wie du in seinem Namen ein Segen sein kannst in deiner Gegend. Und drittens, mach dich fest an Jesus. Versuch so viel wie möglich über ihn zu erfahren, weil nur in Jesus wird Gott unverwechselbar und nicht austauschbar. Nur in Jesus kann man sagen, nein, Gott ist eben nicht so wie der Allah oder der Buddha oder sonst irgendwer, irgendwo da oben. Nur in Jesus zeigt Gott sein wahres Gesicht. Denn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, Jesus ist dieser König, nachdem das Richterbuch schreit aus allen Ecken. Und er heilt die Wunden und zeigt uns Gottes wahres Gesicht. Amen.